Triple Double, der NBA Talk.
Mit dem Basketball-Experten Felix Amrain.
Jede Woche neu auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu Triple Double, dem NBA Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, hab aber heute nur einen weiteren Gast an meiner Seite oder eine weitere Stimme, nämlich Lars Kiele. Und damit herzlich willkommen, Lars.
Ja, hallo Felix.
Ja, es ist jede Menge passiert in der NBA. Am Wochenende hagelte es Verletzungen ohne Ende. Eine Saisonausmeldung jagte die nächste. Das sind natürlich eigentlich Sachen, über die wir nicht sprechen wollten. Und eigentlich stand auch was anderes auf unserem Zettel. Aber manchmal macht eben das Tagesgeschehen dann doch einen Strich durch unsere Planung. Und so war es dann auch am heutigen Morgen. Blake Griffin wird zu den Detroit Pistons getradet. Der erste Blockbuster-Trade in diesem Jahr ist damit perfekt. Das ist natürlich zu thematisieren, genau wie eben all die Verletzungen am Wochenende, unter anderem DeMarcus Cousins, der sich die Achillessehne, eine der schlimmsten Verletzungen, die man sich im Basketball zuziehen kann, zugezogen hat. Das schmälert natürlich die Chancen der New Orleans Pelicans. Außerdem Verletzung von John Wall, Verletzung von Andrew Robertson, für die Oklahoma City Thunder sicherlich bitter für Last Team. Außerdem endgültige Saison aus für Mike Conley. Also ihr merkt schon, jede Menge Themen. Nicht alle sind erfreulich, aber wir fangen erstmal mit dem an, Lars, dass eben heute Morgen und im Laufe des Tages natürlich alle Schlagzeilen bestimmt hat. Blake Griffin geht zu den Detroit Pistons und das, nachdem er ja im Sommer noch einen riesengroßen Vertrag unterschrieben hatte, nachdem es so schien, als ja, wäre er eben der designierte Franchise-Player für die nächsten Jahre. Insgesamt 172 Millionen Dollar sind da über 5 Jahre garantiert und jetzt schicken sie ihn ein halbes Jahr später weg. Das war so nicht zu erwarten.
Ja, das ist richtig, dass das nicht zu erwarten war. Ich denke, das hat insbesondere damit zu tun, dass Blake Griffin einer der Leistungsträger in den letzten Jahren war und dass man im Front Office der Meinung war, dass Blake Griffin noch einen höheren Stellenwert im Team bekommen soll, nachdem Chris Paul zu den Houston Rockets getradet worden ist. Jetzt ist es vielleicht für die Hörer ganz interessant zu wissen, wieso entscheidet sich so eine große Franchise dafür, das Gesicht der Franchise zu traden. Und ich denke, das hat ein bisschen mit den Saisonzielen zu tun. Man war in der Offseason sehr, sehr optimistisch, dass man in den Playoffs sogar den Heimvorteil bekommen kann, sprich Platz 1 bis 4. Aber jetzt läuft aktuell Ende Januar und die Playoffs sind in Reichweite und aktuell stehen sie außerhalb der Playoffs, sprich sie sind weit hinter ihren Erwartungen zurück und deswegen war es dann einfach dringende Zeit, diesen Trade zu machen. Insbesondere, weil sie dadurch jetzt, so scheint es, den Weg gehen wollen, dass sie einen Rebuild machen, sprich, dass sie sich neu aufbauen, aber dies ohne zu tanken, also ohne sich für mehrere Jahre ans Tabellenende fallen zu lassen. Und ehrlicherweise ist dies ein sehr schwieriges Unterfangen.
Ja, viele sind daran gescheitert. Zuletzt das einzige Team, bei dem das richtig gut und erfolgreich verlief, das mir einfällt, das sind die Boston Celtics, die das relativ gut über die Bühne bekommen haben. Lass uns nochmal ein kleines Stück zurückgehen. Du hast gesagt, sie verfehlen eben das Saisonziel, was auch damit zusammenhängt, dass sie große, große Verletzungsprobleme einmal mehr haben. Blake Griffin in dieser Saison schon wieder einige Spiele verpasst. Aber eben auch diejenigen, die sie geholt haben, die eben eine gewisse Lücke füllen sollten. Danilo Gallinari beispielsweise, Milos Teodosic, der ja als Nachfolger von Chris Paul quasi vorgesehen war als Floor General. Die haben beide sehr, sehr wenig gespielt und damit natürlich auch nicht gänzlich überraschend, dass sie eben nicht da stehen, wo sie vielleicht stehen wollten. Du hast es auch gesagt, sie sind im Rennen um die Playoffs, aber sie sind eben ja, am Ende nicht mehr als Kanonenfutter in Runde 1. Jetzt war es in den letzten Wochen so, dass ganz oft die Rede davon war, dass einer der großen Namen getradet wird. Aber zuallererst fiel eben immer DeAndre Jordan. Als zweites fiel Lou Williams, der überragende Spiele aktuell von der Bank auflegt. Aber es war nie richtig die Rede über Blake Griffin. Wie erklärst du dir das, dass sie sich jetzt doch entschlossen haben, Blake Griffin zu traden?
Ich denke, das hat in erster Linie mit seinem sehr, sehr hohen Gehalt zu tun. Du hast gerade schon die Zahl genannt, wie viel er verdient. Und vergleichsweise zu anderen Spielern in dem Alter ist es wirklich sehr, sehr viel. Und dadurch, dass sie ihn jetzt nicht mehr bezahlen müssen, haben sie natürlich auch viel mehr Möglichkeiten. Und vielleicht noch ein bisschen zur Beurteilung des Trades, denke ich, kann man sagen, dass die Detroit Pistons der Gewinner dieses Trades sind, weil sie, wenn man die Spieler vergleicht, einfach dazu gewonnen haben. Es wurde mit Blake Griffin ein langjähriger All-Star getradet und im Gegenzug ist nicht mal ein Spieler gekommen, der einmal in der All-Star-Auswahl stand. Aber dennoch würde ich die Clippers nicht wirklich als Verlierer bezeichnen, denn ich denke, insbesondere mit Avery Bradley bekommen sie einen Spieler, den sie aktuell in der laufenden Saison sehr gut gebrauchen können, weil sie nach wie vor verletzungsanfällige Spieler im Backcourt haben und da ist Avery Bradley auf jeden Fall eine Verbesserung.
Ich sehe diesen Trade ja ein bisschen anders als du. Ich persönlich sehe die, ich sehe hier noch gar keinen ganz klaren Gewinner. Ich glaube, ob Detroit diesen Trade gewinnt, hängt ganz, ganz stark davon ab, ob Blake Griffin dort jetzt endlich den Basketball spielen kann, den man vielleicht von ihm auch erwartet. Es ist auf jeden Fall so, dass sich die Detroit Pistons erstmal zwangsläufig die Hände gebunden haben jetzt. Sie haben einen riesengroßen Vertrag aufgenommen. Sie haben Andrew Drummond aber sowieso schon auch einen großen Vertrag gegeben und haben sich auf gut Deutsch wirklich beide Hände richtig fest zusammengeknotet und müssen jetzt halt gucken, dass sie damit zwangsläufig Erfolg haben, denn aktuell haben sie, glaube ich, für die Saison 18-19, also für die nächste Saison, noch genau 3 Millionen Dollar unter der Luxury Tax und müssen aber noch 3 Spieler verpflichten. Also es ist auf jeden Fall so, dass sie ganz viel Tiefe abgegeben haben, um einen großen Namen zu holen. Und ich vermute, das ist eine persönliche Meinung von mir, dass sie das vor allen Dingen getan haben, damit sie ein Signal nach außen auch an ihre Fans senden. Okay, wir wollen was versuchen. Wir sind bereit, den Angriff auf die Playoffs, obwohl es ja aktuell nicht wirklich gut läuft, zu wagen. Wir wollen dahin. Das wird vielleicht nicht in der Championship enden, aber wir wollen auf jeden Fall erstmal wieder eine Rolle spielen, denn sie haben ja dieses neue Stadion gebaut, Little Caesars Arena heißt es, und sie haben ja doch mittelschwere Probleme, dieses Ding mal voll zu bekommen, und Andrew Drummond und Reggie Jackson wurden zwar immer gerne als Stars verkauft, sind sicherlich auch gute Spieler, aber eben nicht die ganz, ganz großen Aushängeschilder der NBA, und jetzt hat man mit Blake Griffin jemanden geholt, der eben genau das ist, der aber, und das muss man eben sagen, verdammt, verdammt teuer ist, gerade für jemanden in dem Alter und vor allem für jemanden mit der Verletzungshistorie. Wenn sich das jetzt fortsetzt, dann sehe ich, glaube ich, die Detroit Pistons tatsächlich als Verlierer dieses Trades und die LA Clippers als Gewinner, denn die bekommen mit Avery Bradley einen durchaus fähigen Verteidiger, der aber nach dieser Saison erstmal sowieso Free Agent ist. Dann bekommen sie mit Tobias Harris einen jungen Spieler, 25, der das beste Jahr seiner Karriere liefert und mit Boban Marjanovic auf jeden Fall auch jemand, der entwicklungsfähig ist, und Harris und Marjanovic kosten zusammen beide keine 22 Millionen Dollar und damit 10 Millionen weniger als Blake Griffin. Und das ist nämlich, glaube ich, der alles entscheidende Punkt aus Sicht der Los Angeles Clippers. Und damit hake ich dann meine Ausführungen hier auch ab. sie schaffen sich sehr, sehr viel finanziellen Spielraum für die nächste Free Agency und für die danach. Und ich glaube, darauf schielen sie so ein bisschen. Sie haben jetzt, wie gesagt, mit Harris jemand jung akquiriert. Sie haben sowieso schon ein paar junge Spieler. Sie haben vielleicht ein ganz gutes Konstrukt da aufgebaut, um im Sommer schon mal einen Angriff zu warten. Oder zu wagen, wenn der daneben geht, ist überhaupt nichts passiert, denn dann haben sie im Jahr darauf wirklich tatsächlich noch einen einzigen Spieler fest unter Vertrag, alle anderen können sie wegschicken oder sind dann eben die Verträge ausgelaufen und dann können sie tatsächlich in der Free Agency 2019 richtig angreifen und da stehen ja dann jede Menge Spieler zur Verfügung, unter anderem zum Beispiel Klay Thompson, Kemba Walker, also die Los Angeles Clippers haben sich auf jeden Fall aus diesem riesengroßen Vertrag für Blake Griffin, glaube ich, sehr, sehr geschickt rausmanövriert und das Maximum dafür bekommen.
Also ich würde noch mal ganz kurz einen Satz zu den Detroit Pistons sagen. Ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass Blake Griffin ein Fanliebling sein kann, dass er insbesondere in den sozialen Medien sehr präsent ist. Aber was ich daran sehr interessant finde, ist einerseits, dass sie jetzt ja auch ein bisschen ihre Teamhierarchie aufgegeben haben. In der aktuellen Saison gab es nicht wirklich den Topscorer. Es war alles sehr ausgeglichen. Und ich denke, der Plan lautet, dass man jetzt in der laufenden Saison und auch in der Zukunft viel mehr den Ball Blake Griffin gibt. Jedoch kann es da auch einige Probleme geben, weil wir wissen über Blake Griffin, dass er nicht der allerbeste Werfer ist. Sein Dreipunktwurf hat nach wie vor häufig große Defizite und bei den Detroit Pistons findet sich aktuell auch kein guter Werfer. Deswegen könnte es ein bisschen das Problem sein, dass sie einen Spieler verpflichtet haben, der gar nicht wirklich ihren Ansprüchen entspricht. Dann weiter zu den Los Angeles Clippers, denke ich, dass das, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, auch schon so ein bisschen angesprochen, ist nämlich, dass sie Free Agents sein können. Und ich würde sagen, dass es relativ schwierig ist, das zu beurteilen, wie da ihre Chancen stehen, weil in den letzten Jahren haben sie sehr häufig gute und große Free Agents an Land ziehen können. Aber ich denke, da hatte einfach auch die Kombi durch Jordan, Paul und Griffin sehr großen Einfluss. Und da habe ich jetzt ein bisschen meine Zweifel, ob man jetzt noch so wie in den letzten Jahren so viele Free Agents an Land ziehen kann. Eine andere Komponente diesem Trade ist aber auf jeden Fall auch, was sehr interessant für die Zukunft ist, nämlich dass in dem Trade-Paket, das geschnürt wurde, ein Erstrunden-Pick und ein Zweitrunden-Pick ist. Und ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben die Clippers für die Zukunft relativ wenig, beziehungsweise uninteressante Picks in der Hinterhand. Und wer so schnell einen Rebuild wagen will, der braucht auf jeden Fall, so wie jetzt bei den Clippers geschehen, interessante Picks.
Ja, die beiden First- und Second-Round-Picks oder den einen First, den anderen Second-Round-Pick hat man noch gar nicht erwähnt. Außerdem haben sie noch insgesamt 2,8 Millionen Dollar als Trade-Exception bekommen. 1,5 und 1,3 sind das. Sie hatten dazu schon 7,3 aus dem Trade für Chris Paul. Sie besitzen also tatsächlich jede Menge finanziellen Spielraum und das ist sicherlich eben dann im Hinblick auf große Free Agents interessant, nicht auf Ergänzungs-Free Agents, wie man das ja zuletzt hatte. Jetzt geht es sicherlich darum, dann ja vielleicht auch mal einen richtigen großen Fisch an Land zu ziehen und dann einen Max-Contract rauszuhauen. Aber das steht natürlich noch so ein bisschen im Stern. Ist ja auch noch so eine Geschichte, die jetzt da im Raum steht. Wie hart soll der Rebuild jetzt vonstatten gehen? Schickt man eben auch noch Lou Williams? Schickt man auch noch die Andrew Jordan weg? Da müssen wir uns dann jetzt so ein bisschen auf die nächsten Wochen verlassen oder müssen wir auf die nächsten Wochen schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Ich möchte nochmal auf was eingehen, was du gerade eben gesagt hast, nämlich wie gut passt Blake Griffin denn überhaupt ins Spielsystem der Detroit Pistons? Du hast es angesprochen, er ist sicherlich nicht der beste Werfer, wenngleich er das diese Saison das erste Mal so halbwegs im Griff hat. Auf der anderen Seite war es sowieso schon so, dass die Detroit Pistons kein überragendes Spacing hatten, weil sie keine guten Schützen haben. Jetzt haben sie mit Tobias Harris auch noch den Besten weggeschickt, der 40% geworfen hat. Das war jetzt nicht unbedingt die klügste Entscheidung vielleicht. Dazu haben sie ja bislang in dieser Saison eben vor allen Dingen mit Andrew Drummond als Spielmacher, also mit dem Center als Spielmacher quasi agiert. Jetzt bekommen sie mit Blake Griffin jemanden, der das aber eigentlich deutlich besser kann. Damit muss sich natürlich auch die Rolle von Andrew Drummond ändern, der aber nicht als bester Rim Protector verschrien ist. Ist das ja vielleicht das größte Wagnis neben diesem finanziellen Aspekt, dass man jetzt tatsächlich das Spielsystem wahrscheinlich auf links krempeln muss?
Ja, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man das Spielsystem überdenkt, weil teilweise hat man in Griffin und in Drummond ähnliche Spieler, ohne jetzt zu sagen, dass es alle Eigenschaften wären. Und wir haben vor relativ einem Jahr erleben können, dass sich die New Orleans Pelicans dazu entschieden haben, mit DeMarcus Cousins einen Spieler zu traden, der auf dem ersten Blick Anthony Davis auch relativ ähnlich ist. Aber ich denke, dass es auf jeden Fall möglich ist, zwei Spieler, die ähnliche Eigenschaften haben, so einzubinden, dass beide am besten performen können.
Ja, das ist es sicherlich. Die Frage ist halt immer, wie schnell geht das? Wie gut funktioniert das? Stan Van Gundy ist jetzt ein Stück weit unter Zugzwang. Sie haben einen richtig großen Move gemacht, die Detroit Pistons. Sie sind jetzt ein Stück weit verdammt, die Playoffs zu erreichen. Ansonsten wäre es das nächste Jahr ohne Playoffs. Dann wird es auf jeden Fall richtig, richtig schwer für den starken Mann bei den Detroit Pistons. Es wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie sich Blake Griffin dort entwickeln kann. Es ist sicherlich auch interessant zu sehen, welchen Weg die Los Angeles Clippers jetzt gehen. Vielleicht ganz kurz noch zu den Picks, das hatten wir vorhin noch gar nicht erzählt. Der First-Round-Pick ist von Platz 1 bis Platz 4 bis 2020 geschützt. Also wenn Detroit in den nächsten Jahren richtig schlecht ist, dann profitieren die Clippers erstmal nicht davon. Davon ist Stand jetzt nicht auszugehen. Dafür gibt es einfach zu viele Teams, die sich noch dahinter tummeln. Ja, schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall ein Blockbuster-Trade gewesen, da sind wir uns, denke ich, einig, wenngleich wir die aktuell, ja, die Trade-Gewinne noch etwas unterschiedlich beurteilen. Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, ist, wer, ja, wo die großen Verlierer der vergangenen Tage liegen, und die liegen allesamt im Krankenbett. Und darüber werden wir uns gleich unterhalten hier bei Triple Double. Ansonsten der Hinweis auf den Deadline Day im Fußball. Am 31. Januar endet bekanntermaßen das Transferfenster. meinsportradio.de und 90 Plus beobachten die letzten Minuten des Deadline Days, besprechen die letzten ja, Transfers in den Fußballligen und schätzen und kommentieren diese, oder schätzen diese ein und kommentieren diese. Also seid dabei. Morgen Abend ab 22 Uhr, 31.01. ist es dann soweit hier auf meinsportradio.de. Und wir sind gleich wieder da mit den Verletzungen, angefangen bei der schweren, schweren Verletzung für die New Orleans Pelicans in Form des Achillessehnenrisses von DeMarcus Cousins.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Die New Orleans Pelicans wollten mit den Twin Towers in dieser Saison die Playoffs angreifen. Aktuell sieht es sehr, sehr gut aus, dass sie dieses Ziel erreichen. Allerdings haben sie einen herben Rückschlag erlitten, denn einer der Twin Towers ist quasi gefallen. DeMarcus Cousins hat sich im Spiel gegen die Houston Rockets, das sie dann am Ende zwar gewonnen haben, aber eben zu welchem Preis, die Achillessehne gerissen und fällt damit auf jeden Fall für die komplette restliche Saison aus. Wahrscheinlich noch deutlich länger. Und das soll nun hier Thema bei Triple Double auf meinsportradio.de sein. Mein Name ist immer noch Felix Amrain und an meiner Seite immer noch Lars Kiele. Lars, das ist eine richtig, richtig bittere Verletzung für jeden Basketballspieler. Besonders schlimm natürlich immer, wenn das so massive Typen, um es mal vielleicht bildlich zu beschreiben, wie DeMarcus Cousins sind. Der gute Herr wiegt halt irgendwie so um die 130 Kilo. Also da ist richtig viel Belastung auf dem Fußgelenk. Und ja, das wird die Reha auf jeden Fall in die Länge ziehen. Bevor wir jetzt über das Einzelschicksal von DeMarcus Cousins reden, lass uns erstmal darüber sprechen, was das Ganze für die New Orleans Pelicans bedeutet. Er ist zusammen mit Anthony Davis der Anker dieser Mannschaft. Sie befinden sich aktuell eigentlich in einer guten Position, dass sie das jetzt vielleicht trotzdem halten können, weil der Kampf dahinter eben auch so ein bisschen im Gange ist, zumal jetzt mit den Clippers womöglich auch noch ein Konkurrent sich von alleine verabschiedet hat. Wie wertest du die Situation der New Orleans Pelicans?
Ich denke, es ist auf jeden Fall sehr schwierig, weil sie mit DeMarcus Cousins einen Spieler jetzt verlieren für die laufende Saison, der in sehr vielen Statistiken das Team angeführt hat. Also ich meine, er nimmt die meisten Würfe pro Spiel, er kriegt die meisten Freiwürfe, sprich, er wird folgerichtig auch am häufigsten gefoult. Das hat schon alles verdeutlicht, welchen Stellenwert DeMarcus Cousins aktuell bei den New Orleans Pelicans hat. Nichtsdestotrotz denke ich, dass mit Anthony Davis ein Spieler bereitsteht, der in dieser Saison auch überzeugt hat. Eine kurze Statistik, er trifft 56% seiner Würfe und das ist ein sehr hoher Wert vergleichsweise zu anderen Frontcourt-Spielern. Und wenn man jetzt mal so ein bisschen in der Theorie weitergeht, könnte das bedeuten, dass Anthony Davis mehr Würfe bekommt, weil DeMarcus Cousins einfach diese Würfe ja nicht nehmen kann, er ist verletzt, und dass Anthony Davis diese Würfe auch hochprozentig weiterhin trifft, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass Anthony Davis auf jeden Fall die Rolle, die DeMarcus Cousins bis vor kurzem jetzt ausgeführt hat, in ähnlicher Art und Weise ausführen kann.
Ja, es ist ja so, dass die Statistiken bei beiden sich in gewisser Weise auch gleichen. Sie nehmen nur sie weisen nur eine sehr, sehr kleine Differenz, Entschuldigung, jetzt war gerade völlig der Wurm drin, in den genommenen Würfen auf. Also Anthony Davis nimmt 17,6 pro Spiel, DeMarcus Cousins nimmt 18. Das Problem oder das, was womöglich das Spiel eben am meisten beeinflusst, ist, dass Anthony Davis unter dem Korb oder in der Zweierzone oder im Two-Point-Range quasi wüten durfte, während eben DeMarcus Cousins ja immer wieder auch für Spacing gesorgt hat, dann weit rausging, fast ein Drittel oder über ein Drittel seiner Würfe eben von Downtown nahm, während Anthony Davis fast alle Würfe quasi innerhalb der Zone dann auch nimmt, was natürlich auch deutlich dann zur besseren Wurfquote beiträgt. Kann das oder muss das dann zwangsläufig bedeuten, dass wenn man Anthony Davis weiterhin in der Art und Weise nutzen möchte, dass beispielsweise Etwan Moore viel, viel mehr Würfe bekommen muss, der ja aktuell die viertmeisten, glaube ich, nimmt bei den New Orleans Pelicans, der auch auf Platz 4 der internen Scorerliste steht, der aber eben ein verdammt guter Dreierschütze ist, der als einer von wenigen da eben über 40% trifft. Müssen solche Spieler jetzt auch einfach mehr eingebunden werden?
Ich denke, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also mit Moore würde man auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich die gegnerische Verteidigung mehr auf den Guard konzentriert und dass dadurch dann bessere Wurfpositionen für beispielsweise Anthony Davis oder Holiday entstehen. Und ich denke, das ist auch ein bisschen mitentscheidend für Jrue Holiday, denn er trifft in dieser Saison seinen Wurf, wenn man ihn so zu den letzten Jahren vergleicht, leicht verbessert, meine ich. Und ich denke, das hat auch ein bisschen damit zu tun gehabt, dass er davon profitiert hat, dass DeMarcus Cousins ihm da einfach mehr Optionen in seiner Offense gelassen hat. Jetzt ist es nun mal so, dass DeMarcus Cousins auch ein starker Verteidiger ist und insbesondere kann er sehr viele Würfe blocken, er greift viele Rebounds, und wenn das Team jetzt aber weiterhin in der Defensive so stark bleiben möchte, dann würde es vielleicht eher dafür sprechen, Dante Cunningham, der ein recht guter Verteidiger ist, wieder mehr Spielzeit zu geben. Also ich denke, man hat mehrere Optionen. Es wird auf jeden Fall schwierig, dafür zu sorgen, dass die Offensive und die Defensive relativ im Gleichschritt bleibt wie zuletzt.
Ja, eins steht definitiv fest, dass sie ihr Spiel anpassen werden müssen. Du hast es angesprochen, DeMarcus Cousins eben nicht nur in der Offense ein Faktor als zweitbester Punktesammler, sondern eben auch unter dem Korb als bester Rebounder des Teams. Er ist der beste Vorlagengeber, sammelt die zweitmeisten Blocks, sammelt die meisten Steals pro Spiel. Also jemand, der an allen Ecken und Enden des Courts eben gebraucht wurde bei den New Orleans Pelicans. Jetzt wird es natürlich auch wieder deutlich einfacher für die Gegner. Sie können sich mehr oder minder erstmal auf Anthony Davis draufstürzen. Und dann ist eben die große Frage, ob Jrue Holiday überhaupt noch in der Art und Weise dann zum Korb ziehen kann, wie er das in dieser Saison bislang konnte. Es ist auf jeden Fall so, dass die Physis von DeMarcus Cousins dem Spiel der Pelicans abgehen wird. Wir dürfen gespannt sein, was das bedeutet. Er ist übrigens eine zweitbester Vorlagengeber. Es gibt ja noch Rajon Rondo, Entschuldigung, dass ich den gerade unterschlagen habe. Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Ganze entwickelt. Es ist auf jeden Fall eine herbe Schwächung und insofern werden die New Orleans Pelicans sicherlich nicht ganz so böse sein, dass die Clippers jetzt scheinbar erstmal die Playoffs, ich will nicht sagen abgehakt haben, aber zumindest ein bisschen weniger Ambition zeigen, nachdem sie Blake Griffin getradet haben. So könnte es dann vielleicht doch noch zu Platz 8 langen. Sie stehen aktuell noch auf Platz 6. Mal gucken, wann Portland und wann Denver von hinten angerauscht kommen. Lass uns über das Einzelschicksal von DeMarcus Cousins sprechen. Achillessehnenverletzung, ich hatte es angesprochen. Er wäre nicht der Einzige, der nie wieder der Alte wird, nachdem er vorher oder nachdem er eben so eine Verletzung erlitten hat. Es wurde von Kevin Pelton, einem Analytiker von ESPN, eben ausgerechnet oder beleuchtet, was das eben bedeutet, wenn man so eine Verletzung mit sich bringt. Und im Schnitt performen eben die Spieler 10% schlechter als vorher. Jetzt ist natürlich der Marcus Cousins jemand, der auch mit 10% weniger Leistungsfähigkeit immer noch ein Ungeheuer da vorne drin ist. Und er ist relativ jung. Aber das Ganze ist natürlich trotzdem sehr, sehr bitter und wird einfach viel Zeit brauchen.
Ja, ich denke, das ist eine sehr spezielle Verletzung. Das sieht man auch daran, dass aktuell schwer abzusehen ist, wie lange seine Reha dauert. Also es gibt Berichte, die sagen, es würden 6 Monate sagen werden. Andere berichten da schon von 8 oder 9 Monaten. Und klar ist auf jeden Fall jetzt schon, dass er in dieser Saison nicht mehr aktiv sein wird für die Pelicans. Und wir wissen noch aus der Zeit von den Sacramento Kings, dass er ein Spieler ist, der ja sehr hart auf seinen Max-Contract gepocht hat. Und ich denke, dass es auf jeden Fall für die New Orleans Pelicans eine sehr richtungsweisende Entscheidung sein wird, ob sie so viel Geld an einen Spieler bezahlen, der möglicherweise weit unter seinen Möglichkeiten in den Jahren nach der Verletzung bleibt, oder der sogar in irgendeiner Art und Weise für konstante Zeit verletzungsanfällig wird. Deswegen ist es ein sehr schwieriges Thema, wie sich da die New Orleans Pelicans gegenüber DeMarcus Cousins verhalten sollen.
Ja, ich denke, es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen, dass wahrscheinlich der Max-Contract jetzt erstmal so ein Stück weit vom Tisch auch ist. Es hätten sicherlich auch das ein oder andere Team, das nicht eben die Pelicans sind, ansonsten mal geguckt, was geht. Jetzt ist eben die Frage, wer ist bereit, ein Risiko zu gehen? Es wird dennoch ein hoher Vertrag werden, da kann man sich, denke ich, festlegen. Ob es der Max-Contract wird, wage ich persönlich zu bezweifeln. Wir dürfen gespannt sein, wo es für ihn hingeht. Jüngere Beispiele, wo es ja nach einem Achillessehnenriss eben nicht mehr wie vorher war, es sind ja unter anderem Brandon Jennings, Wesley Matthews oder eben auch Kobe Bryant. Er ist deutlich jünger, ein bisschen länger her, oder ein bisschen länger ist mittlerweile gut 24 Jahre her, ist das bei den Detroit Pistons, Isaiah Thomas damals einen Achillessehnenriss bekam und der letzten Endes sogar das Karriereende bedeutete. Wir hoffen natürlich, dass das bei DeMarcus Cousins nicht der Fall sein wird, aber wir dürfen uns, denke ich, darauf einstellen, dass es dauern wird, bis er zurück ist und dass das Team, in dem er dann spielen wird, auf jeden Fall einen anderen Basketball spielt als die New Orleans Pelicans zuletzt. Denn bis dahin muss es im Zweifelsfall bei den Pelicans irgendwie weitergehen. Und wenn er woanders landet, dann werden die Karten sowieso neu gemischt. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es dann weitergeht. Wir gucken, gleich noch auf die restlichen Verletztenliste. Ich hatte es angesprochen eingangs, Patellasehnenriss bei Andrew Robertson aus Oklahoma City. Außerdem das endgültige Saison aus, wie auch bei Robertson eben für Mike Conley. Was bedeutet das für die Memphis Grizzlies? Und dann auch noch Rückschlag im Playoff-Rennen für die Washington Wizards, John Wall mit Knie-OP und fällt ja Minimum mal 6 Wochen aus. Was das für die betreffenden Teams bedeutet, bespreche ich gleich hier mit Lars auf meinsportradio.de im Rahmen von Triple Double.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Kalt schneuzig, sich dem Wintersport-Talk auf meinsportradio.de. Sobald der Winter anfängt, beginnt für uns die heiße Phase. Egal ob auf Piste, Schanze oder Eiskanal. Wir berichten jede Woche über die aktuellen Ergebnisse. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die NBA ist gepflastert mit, ja, Pflastern. Nein, Spaß beiseite. Es sind leider nicht nur Pflaster, die es braucht, um die Verletzungen der betroffenen Spieler zu heilen. Es sind oftmals Operationen vonnöten. So womöglich eben auch oder so auf jeden Fall auch bei Andrew Robertson, der sich die Patellasehne gerissen hat und damit die komplette Saison ausfällt. Andrew Robertson spielt für die Oklahoma City Thunder und das ist das Team von Lars. Lars, es ist erstmal ein Spieler, der jetzt nicht übermäßig wichtig klingt, weil wir gucken da auf ein Team, das besteht aus Steven Adams, der auch schon nicht wichtig klingt, aber eine wichtige Rolle spielt, der teilweise unfassbare Quoten auflegt, das aus Paul George, aus Carmelo Anthony, zwei mehrmaligen All-Stars und natürlich aus Russell Westbrook, dem amtierenden MVP, besteht. Und jetzt kommen da wir daher und sagen, Andrew Robertson ist verletzt, Menschenskinder, das ist eine richtig, richtig herbe Verletzung und das ist ein bitterer Rückschlag für die Oklahoma City Thunder. Warum ist das so?
Weil Andrew Robertson möglicherweise der wichtigste Verteidiger für OKC ist. Er ist schon seit Anfang seiner Karriere ein sehr hochbegabter Verteidiger, der die Mechanismen des Gegenspielers super versteht, der auch, denke ich, durch seine langen Arme die Möglichkeit hat, viele Steals abzugreifen. Und deswegen wird es auf jeden Fall Ausschlag haben für die Saison der Oklahoma City Thunder. Aktuell stehen sie im Defensive Rating auf dem 4. Platz, was auf jeden Fall sehr gut ist. Ich denke, das haben sie auch Spielern zu verdanken wie Paul George oder Patrick Patterson. Jedoch würde ich Andrew Robertson als den Spieler bezeichnen, der in einem möglichen Conference Final gegen Golden State, gegen Houston am besten Gegenspieler wie Stephen Curry oder James Harden verteidigen kann. Und ich denke, deswegen wird sich an dem Ranking jetzt in der Regular Season relativ wenig ändern. Aber OKC hat den Kader so zusammengestellt, dass sie in die Finals einziehen wollen. Ich denke, das ist vollkommen klar, dass das ihr Ziel ist. Und für diesen Weg in die Finals werden sie insbesondere im Westen sehr starke Offensivteams in der Paarung haben. Und da wäre es auf jeden Fall wesentlich einfacher mit so einem Elite-Verteidiger wie Andrew Robertson.
Ich finde es sehr schön, dass du über die Conference Finals sprichst, aber überhaupt nicht über das Halbfinale, wo man ja wahrscheinlich dann eben den anderen bekommt, wo man dann eben Golden State oder Houston bekommt. Also wer in die Finals will, muss wahrscheinlich beide ausschalten und beide besitzen eben jede Menge Shooting Power. Houston den wirklich herausragenden Backcourt mit Chris Paul und mit James Harden. Du hast es angesprochen, man hat mit Paul George natürlich immer noch einen sehr, sehr guten Verteidiger in seinen Reihen. Aber mit Andrew Robertson geht eben jetzt einer der absoluten Elite-Verteidiger dieses Teams verloren. Bei Golden State ist es ja jetzt nicht unbedingt einfacher, weil es da eben nicht nur zwei ganz große Namen gibt. Da kann man ja im Prinzip fast die komplette Starting Five aufzählen. Insofern ist es natürlich einfach jetzt vor dem Hintergrund bis in die Playoffs gar nicht so überdramatisch schlimm. Man wird vielleicht ein bisschen im Defensiv-Rating absacken, aber man hat sich ja in den letzten Wochen gut gefunden. Aber eben mit Blick auf die Playoffs, wenn dann Defense wirklich angefangen wird zu spielen, das ist natürlich ein sehr, sehr herber Rückschlag. Gehst du davon aus, dass man von Seiten der Oklahoma City Thunder da jetzt womöglich auch nochmal versucht, irgendeinen einen Veteran vielleicht an Land zu ziehen, einfach nur bis zum Saisonende, um letzten Endes diese Lücke so ein bisschen kleiner zu machen, dass man vielleicht einfach noch ein bisschen mehr Defensive Power von der Bank vielleicht auch bekommen kann?
Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich meine, zu Beginn der Saison gesehen zu haben, dass sehr, sehr viele Spieler, die jahrelange Erfahrung in der NBA haben, ohne Verein sind. Das sind auch relativ bekannte Namen wie Monta Ellis, die jetzt zwar nicht so für exzellente Defense stehen, aber auf jeden Fall eine gehörige Erfahrung mitbringen. Ich halte es vielleicht sogar auch für möglich, dass man sich dazu entscheidet, einen Spieler zu verpflichten, der gar nicht mal so großen defensiven Impact hat, sondern dass man den Weg geht, wir wollen einen starken offensiven Spieler, damit wir die Defense, die verschlechterte Defense so ausgleichen können. So zum Beispiel, wie es auch die Cleveland Cavaliers ja schon seit Jahren machen, das ist zwar noch ein anderes Thema, aber auf jeden Fall denke ich, ist es auch möglich, dass sie sich einen Spieler suchen, der wenig Ähnlichkeiten zu Andrew Robertson hat.
Ja, die Cleveland Cavaliers sind nicht immer gut damit gefahren. Schauen wir mal, wie das dann bei Oklahoma City weitergeht. Wir schauen weiter auf die nächste Verletzung. Und das ist eine, die ist eigentlich überhaupt nicht frisch. Und das ist eine, die die Saison der Memphis Grizzlies, im Prinzip die komplette Spielzeit über schon geprägt hat. Mike Conley, derjenige, der das Spiel prägen soll und ja, vielleicht auch geprägt hat, solange er zumindest dabei war, ist jetzt definitiv draußen, hat den Fersensporn im linken Fuß und der macht es ihm eben unmöglich, dauerhaft auf gutem Niveau zu spielen. Und deswegen hat man sich jetzt dafür entschieden, die Saison quasi bei ihm zu beenden, dass das komplett ausheilen kann und dass er dann einfach mit dem Trainingscamp in der nächsten Saison zurückkehrt und dann womöglich ein komplett neues Team der Memphis Grizzlies anführen kann. Denn auch da sprechen wir, denke ich, ja, letzten Endes ein komplett offenes Geheimnis aus. Die Memphis Grizzlies haben in den Playoffs nichts zu tun. Und da deuten mittlerweile viele Zeichen auch darauf hin, dass es da womöglich den Rebuild geben kann. 7,5 Spiele haben sie aktuell Rückstand auf Platz 8. Dazwischen stehen unter anderem die Los Angeles Lakers und die Utah Jazz, die ebenfalls keine gute Saison spielen. Also Memphis auf jeden Fall in ungewohnten Tabellensphären. Was vermutest du? Wo wird der Weg bei den Memphis Grizzlies jetzt hinführen, angesichts dessen, dass Mike Conley eben komplett raus ist für diese Saison?
Also als erstes vielleicht nochmal ein ganz kurzes Wort zu der Verletzung. Ich finde es ganz interessant, dass der Timetable, der jetzt für Mike Conley bekannt gegeben worden ist, beinhaltet, dass er pünktlich zum Trainingsbeginn zur nächsten Saison wieder fit wird. Und ich denke, dass man genau wusste, welcher Eingriff möglich ist und dass man auch wusste, wie lange man mit diesem Eingriff warten kann. Und, man hat jetzt so lange gewartet wie möglich. In manchen Zitaten hieß es, dass man verschiedenste Methoden ausprobiert hat, diese Stelle zu behandeln, aber er wurde durch Schmerzen immer wieder zurückgeworfen. Und ich denke, das hast du ja gerade auch schon gesagt, dass der Rebuild auf jeden Fall die einzig verständliche Konsequenz ist für die laufende Saison. Aber Mike Conley ist ein Spieler, der 28 Millionen US-Dollar im Jahr verdient, obwohl er nie in den Finals gespielt hat oder ins All-Star-Team berufen wurde. Und ich denke, das ist ein bisschen schwierig, da den Spagat zu wagen, zwischen Conley zu behalten und andererseits trotzdem genügend Geld zur Verfügung zu haben, um Rebuild aufzubauen. Weil schwierig wird es insofern auch, es ist ja nicht die erste Verletzung von Mike Conley. Ich meine, es gibt Statistiken, die aufweisen, wie wenig Spiele in den letzten Jahren gemacht hat, und das sind wirklich erschreckende Zahlen. Deswegen könnte es ja durchaus sein, dass man sich für Mike Conley jetzt weiterhin entscheidet, dass er aber trotzdem aus seinem Verletzungspech nicht rauskommt. Und dann hat man einfach einen sehr hohen Salary-Betrag an einem Spieler ausgegeben, von dem man kaum Leistung bekommt. Deswegen würde ich den Grizzlies dazu raten, auch die Person von Mike Conley nochmal zu hinterfragen.
Natürlich immer gerade vor dem Hintergrund, dass hohe Verträge bei verletzten Spielern nicht immer leicht zu traden sind. Also auch hier so ein bisschen eine Problematik, die wir von anderen Teams bereits kennen. Du hast dann eben auch so ein bisschen die Hände zusammengebunden. Musst vielleicht jetzt zwangsläufig mit Mike Conley in die nächste Saison gehen, aber gibt ja noch den einen oder anderen Spieler, den man aus dem Kader heraustraden könnte. Marc Gasol fällt mir da jetzt spontan ein, der nicht seine beste Saison spielt, der auch nicht mehr zufrieden scheint in Memphis. Wir dürfen gespannt sein. Während wir hier übrigens gerade darüber reden, gibt es hier die ersten Meldungen, dass Nikola Mirotic womöglich die Rolle von DeMarcus Cousins einnimmt. Also die NBA steht niemals still. Und wenn das der Fall sein sollte, werden wir uns natürlich dem widmen. Aber bis dahin sprechen wir, Lars, mal noch über die Verletzung von John Wall. Denn der ist heute am frühen Abend dann offiziell als out gemeldet worden. Er unterzieht sich einer Arthroskopie am linken Knie. Das linke Knie ist es ja, das ihm immer wieder Probleme macht. Jetzt hat man sich, nachdem er ja neulich schon mal so ein bisschen ausgefallen war für ein paar Spiele, doch noch dazu entschieden, da mal operativ einzugreifen. Ausfallszeit schwankt zwischen 6 Wochen, 2 Monaten, je nachdem, welcher Quelle man da vertraut. Die Washington Wizards stehen nicht da, wo sie stehen wollen. Das kann man, denke ich, so sagen. Aktuell ist es Platz 6, selbe Bilanz wie die Milwaukee Bucks auf Platz 5. Der Vorsprung auf die Detroit Pistons, der liest sich erstmal relativ beruhigend. Das sind 4,5 Spiele. Auf der anderen Seite, drängen die ja, wir hatten darüber gesprochen, nun mit Blake Griffin möglicherweise nach oben. Kristaps Porzingis und die New York Knicks haben auch verlauten lassen, dass die Playoffs das Ziel seien. Also es ist nicht so, dass die Playoffs definitiv in den Stein gegossen wären für die Washington Wizards. Und jetzt fehlt eben einer der beiden besten Spieler oder einer der drei besten Spieler, je nachdem, wie man das sehen will, bei den Washington Wizards. Und es fehlt vor allen Dingen derjenige, der das Spiel leitet. Wo führt der Weg für die Washington Wizards in den nächsten Wochen hin? Und das sind ja keine einfachen. Das sind ja tatsächlich die, wenn es in die heiße Phase geht.
Ja, du hast gerade schon die Verletzung in der laufenden Saison von John Wall angesprochen. Und Marius hat es damals ganz gut umschrieben, dass es wohl einerseits damit zu tun hat, dass man bei den Wizards ungern auf ihn verzichtet. Jetzt ist es leider so, dass diese Aktion halt unausweichlich war. Und auf der anderen Seite ist es auch ein persönlicher Rückschritt für John Wall, denn er ist auf jeden Fall ein Spieler, der über seine Schnelligkeit, über seine Athletik kommt. Und da ist ein Knie, was fit ist, was ihm auch die Möglichkeiten gibt, 100% abzurufen, auf jeden Fall sehr notwendig. Ich habe ein bisschen die Vermutung, die hatte ich auch bei der kürzeren Verletzungsdauer vor einigen Wochen geäußert, dass John Wall immens hohen Stellenwert als Mentor oder als Führer in diesem Team hat. Und ja, da bekomme ich halt schon ein bisschen Kopfschmerzen, wenn man sich jetzt vorstellen muss, dass es ja möglicherweise im Worst Case auch so sein kann, dass John Wall gar nicht richtig fit ist für die Playoffs. Und ich denke, dass die Wizards in den Playoffs ohne ihn auf jeden Fall ein deutlich schlechteres Team sind.
Ja, da sind wir uns, denke ich, sehr einig, dass die Washington Wizards ohne John Wall ein deutlich schlechteres Team sind. Es war ja zuletzt dann so, dass eben in Abwesenheit von John Wall Bradley Beal da in die Bresche gesprungen ist, seine Rolle dann tatsächlich noch größer war. Er da teilweise auch wirklich richtig, richtig starke Spiele abgeliefert hat, was dann eben auch absolut notwendig war. Wir sind gespannt, ob er das ja letzten Endes dauerhaft zeigen kann oder ob dann da vielleicht dann ja der ein oder andere Rollenspieler auch ein bisschen mehr eingebunden werden muss, ob Markieff Morris beispielsweise einen größeren Scoring-Anteil dann bekommt. Wir bleiben dran. Wir bleiben auch dran an der Geschichte um Nikola Mirotic. Sollte sich da was ergeben, werden wir das morgen früh auflösen, beziehungsweise eben im morgendlichen Zusammenfassung der NBA-Nacht immer im Rahmen der Sportshow. Vielen Dank erstmal an Lars, der sich diesen ganzen Trauerfällen mit mir hier angenommen hat. Außerdem wollen wir euch natürlich noch darauf hinweisen, dass in knapp 2 Wochen die Olympischen Winterspiele losgehen. Da wird nicht Basketball gespielt, aber jede Menge andere Sport in Pyeongchang dann produziert und zu Höchstleistungen angespornt. Und deswegen gibt es natürlich auch dazu einen Podcast hier auf meinsportradio.de. Winter Games heißt der, also verpasst nichts bei der Winterolympiade 2018 in Südkorea und verpasst vor allen Dingen nichts, was zum Thema NBA ansteht, hier bei Triple Double und natürlich jeden Morgen in der Sportshow. Das war's für diese Woche. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel. Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.